Cultural Citizenship on Ear. Ein Podcast aus dem Modul Hacking the Discourse. Zürcher Hochschule der Künste. Folge 2. Lempe Gass. Von Anna Reimann.
Es ist eine Tragödie. 4 Jahre lang ist das grenzwertes Epizentrum vom Glei-Basler Nachtleben in der Rheingasse. Gestern ist das Gebäude von der beliebten Bar Opfer von der Flammen geworden.
Ein Meter hoher Feuerball, der den Nachthimmel erleuchtet. Wie dumm hat man die Flammen gesehen?
Grossbrand im Glei-Basel zwischen Rheingasse und Uttergasse hat der Feuer heute Nacht grossen Schaden angerichtet.
Also, die Rheingasse bedeutet sicher einmal einen Mittelpunkt.
Es ist ein Boulevard.
Gas. Also, für mich hat Rheingasse das Bild von Gas bis zum heutigen Tag nie verloren.
Das Kulturgut natürlich, oder? Es ist Multikulti, es hat vor allem ein bisschen.
Es ist
ein
Lampengas.
Rheingasse ist mein Zuhause.
So, also Rheingasse hat, ich weiß nicht, das hat eigentlich schon immer auch so ein bisschen Dorfcharakter gehabt. Also es ist ja auch Altstadt und man hat schon früher sich dort auch, eben, es ist viel gelaufen, man ist auch im Strassenraum innen gesehen.
Also die Leute, die dort leben, sagen, wir sind da Familie und wir schauen aufeinander. Und das ist schon, da merke ich schon, das ist eine Familie, das ist eine Solidarität, die dort ist. Und dann kommt man nicht einfach zu ihnen. Die ist, wenn man dort ist und dort lebt, ist man dort drin. Aber von außen kommt man dann nicht einfach zu ihnen.
Ich weiss nicht, wahrscheinlich, wenn der würde schon sitzen, schon. Also es hat schon so ein bisschen das, wo, also wenn ich schon so als Kind so 70er, 80er erlebt habe, also da, die Seite von Basel, wo man zusammen am Beizen ist, sitzt egal, woher dass man kommt.
Ich konnte raus können, 12 Uhr Nacht, ich konnte raus können, 2 Uhr Morgen, hast noch die Kaffee reingekriegt, weil es ist sehr sozial, also lernst du Jung und Alt kennen.
Es ist ja schon sehr spannend, oder, wie die Rheingasse ausgebaut ist. Also was ja heute noch dort ist von früher, ist ja die Bauernzunft. Wir haben dort eine Hechte und der Chef da drin ist ein Türk. Also das ist wirklich das zu sehen. Und dann hat sich das Acero-Käfli und das Gelateria nebendran eingemietet. Und vis-à-vis ist das Hotel Kraft, wo in einem oberen Menüsegment und Gastsegment ist, an der Fasnacht. Gehen dort alle durch. Und so, dann haben wir obendran, am Ende von der Rheingasse, ist zwar nicht mehr ganz Rheingasse, aber dort ist das erste Deck. Und dort ist dann unsere linksautonome Szene. Und wie das nebeneinander funktioniert, das finde ich fantastisch. Oder?
Man könnte historisch ausholen. Es ist echt interessant, dass vor der Reformation, dass also die Rheingasse ein fester Standort oder ein Bänkli war, wenn man Eile und Weile, für die Leute, die pilgert sind. Die Pilger, die haben ganz sicher einen Einfluss gehabt. Die haben ja das Fremde mitgebracht. Und darum hat es bis vorgestern so eine schwülstige Wegweise nach der Mittleren Brücke gehabt. Dort hat es drauf geheissen, Hotels an der Rheingasse. Und das ist sehr lustig gewesen, weil, wo das Schild dort noch gestanden ist vor 30 Jahren, sind das sehr schäbige Einstern-Hotel, wenn überhaupt gewesen, aber das zeigt, dass Gastigkeit, das heisst das Fremde, das Beherbergen, das Aufnehmen, denke ich, im genetischen Code von dieser Strasse verankert ist. Und das ist der Grund, warum ich sie so gerne habe.
Hallo. Hi. American Spirit, Orange Gang.
8,60 bitte. Dankeschön. Und 1,40.
Dankeschön.
Danke.
Und der Rest ins Kessel ist gut.
Dankeschön vielmals.
Bitte schön. Schönen Abend.
Danke gleichfalls. Ja, wenn man überlegt, wie die Rheingasse vor 25 Jahren.
ist ein anderes Kaliber als jetzt. Bei mir vor der Wohnungstür war noch ein Fixer und hat Nadeln unter anderem beim Heizen. Und die Mami hat dann lediglich vom Bad herunter bis im vierten Stock Zeit gehabt, um mir zu erklären, wieso dass der sich jetzt einen Pieksenarm reinmacht. Weißt du, wie erklärst du es einem dreijährigen Kind?
Das war ja der Wahnsinn mit dieser offenen Drogenszene. Die Leute waren dann total betroffen von dem. Sie haben ziemlich keine Hilfe gekriegt von der Stadt. Also sie haben sich, glaube ich, auch sehr im Stich gelassen gefühlt. Und alle waren überfordert. Die Polizei hat vor allem versucht, repressiv die Leute wegzujagen. Und die haben sich natürlich in alle Windrichtungen verstreut. Es waren einfach ganz viele Leute gewesen, und es war total viel Dreck gewesen, und es war ein unglaubliches Elend gewesen, und es, wir haben Drogentote gehabt von mehreren hundert Menschen, oder? Also im Jahr. Ja. Und wir haben gewusst, was wir nicht machen. Wie geht man mit diesen Menschen um? Ja, wir haben dann einerseits die Wohnung gekriegt, oberhalb vom Lacki. Das Lacki war ein Spielsalon. Und dort haben wir den Leuten gratis Spritzen verteilt und einen Kaffee abgegeben und Tee und geschwätzt. Und nachher haben wir das Fixerstübli aufgetan. Und das war ja Wahnsinn gewesen für die Leute, die dort gewohnt haben. Das ist ja... Das fixe Stübli war ein kleines Räumchen, es hat wenig Platz gehabt, es hat eine ellenlange Kolonne draussen, es hat sehr viele Schreiereien, Tätschereien, alles hat es gehabt. Also nebst dem, dass man den Leuten eine Anlaufstelle gegeben hat, war es ganz, ganz wichtig, dass man den Drogenstammtisch gemacht hat und alle die Leute von dieser Rigas an den Tisch geholt haben. Die Menschen, die damals in der Rigas gewohnt haben, die waren zum Teil wirklich extrem ohnmächtig. Und der Stammtisch, denke ich, hat wahnsinnig viel gebracht. Das Verständnis und die Toleranz untereinander gewachsen ist. Und ich kann mir vorstellen, dass genau das etwas ist, wo die Wurzeln, also wo heute noch die Auswirkungen da sind.
Wenn man das heute anschaut, das ist fast nicht mehr vorstellbar.
Ich erlebe einerseits eine rechte Wandlung und andererseits ist es so wie ein anderer auch immer noch dort. Man im Moment noch so probiert, ein bisschen Gratwanderung zu machen, wo man probiert für alle ein bisschen, also von der Strasse die Lebensqualität zu erhöhen, ein bisschen auch noch so Eventort wieder werden von der Stadt, was es ja früher noch viel mehr gewesen ist. Also, das ist ja der Sündenpfuhl schon immer gewesen. Und aber doch auch ein bisschen Toleranz nach wie vor zeigt so gegenüber den Leuten, die jetzt nicht ganz so stark stehen in der Gesellschaft.
Es ist etwas Okkultes. Wieso der Code so läuft, wie er läuft, wo der Bären, respektive das Grenzwert, in schwarzen Bären gezogen ist. Ist in einem Restaurant vorher 10 Jahre lang versucht worden, das Restaurant am Leben zu halten, ohne Chance. Zuerst Rechtsradikale, dann FCB, dann irgendwelche Shisha-Bars. Es ist nicht gelaufen. Keine Sau ist dort drin. Das ist ein Beiz, die ist mehrere hundert Jahre alt. Das ist Cecil Grierder, das Grenzwert dort lanciert und vom ersten Tag an ist es dort abgegangen. Wie unglaublich. Als hätte das Lokal nie etwas anderes kennt.
Ein paar, die jetzt nicht damals ein schwarzer Bären oder Frauenzunft ist, hätte man sich dort nicht vorstellen können. Die ganze Drogenproblematik, die dort auf der Strasse war, ist schon nicht, also nicht schlimm. Also ich habe mich jetzt auch nie unsicher gefühlt oder auch dort zu wohnen, überhaupt nicht. Aber es ist natürlich schon ein bisschen eine verruchte Strasse. Es hat uns jetzt überhaupt nicht tangiert, dass es irgendwie nicht nebeneinander gegangen wäre. Ja, es ist relativ ein hoher Raum für so alte Häuser. Also das ist ja normalerweise, ja, jetzt sind sie ja eher tief, aber der ist hoch, hat schöne Holzbäcke an der Wand und wir haben, glaube ich, sehr eigenen Stil, eine eigene Handschrift, die man auch dann im Lokal sieht. Es ist, glaube ich, sehr gemischt. Also es sind natürlich schon ein bisschen so Studenten, Künstlerszene, Grafiker, Architekten, was auch immer. Plus jetzt halt vermehrt, haben wir schon auch Experts, dass es auch eine Durchmischung gibt.
Musik.
Radio SRF.
Regionaljournal Basel. Ein Grossband hat nachts zu Basel fordert, zwei leicht Verletzte und hinterlässt einen riesigen Sachschaden.
Brennt hat ein Haus am Ecken von der Rheingasse und dem Schofgässli, wo unten innen die Bar grenzwert ist.
Es waren gespenstige Bilder heute Morgen um 2 in der Rheingasse.
Für mich war es ein Stich ins Herz. Also. Aber es war ehrlich gesagt eine Frage der Zeit, sind wir ehrlich. Wenn wir jetzt realistisch sind, ist es lang gegangen, bis es brennt.
In Bern haben wirklich die Ärmsten von den Armen gewohnt. Es hat einmal einen Bericht gegeben, vor etwa einem Jahr, dass jemand gestorben ist und eine Woche lang das nicht gemerkt hat, bis es so gestunken hat. Das ist also ganz übel.
Ja, eben, das ist ein Haus, das im Privatbesitz war. Der Hausbesitz, der nicht den Mietvertrag hat, das Gerd von seinem Vater. Und ist, glaube ich, sehr überfordert mit dem ganzen Haus. Auf jeden Fall haben oben innen so wieder ein Zimmer vermietet an Randständige, glaube ich, also gar nicht mehr gefunden hat, dann hat man dort gefragt. Also man hat auch nicht gerne dort gewohnt, also auch die Leute nicht. Und hat die schlicht und weg einfach ausgewetzt und hat das Geld dann kassiert vom Sozialamt.
Die Leute machen sich lächerlich. Das sind ja eh asoziale Leute und so weiter und so fort. Und ich meine, ich habe nicht 4-mal zurückgezögert. Und ich habe gesagt, ich habe lieber 50 Kakerlaken im Zimmer rein gehabt, ich habe mich schauen. Also ich habe Kakerlaken gehasst, also ich hasse sie, aber in jetziger Situation muss ich sagen, ich weiss nicht, ich hatte sie sehr lieben.
Ja, die
Kinder
kommen.
Ja, also,
egal. Fuck!
Keeper! Hey!
Ich habe den Brand mitbekommen, der mein 14-jähriger Sohn geweckt hat und gesagt, sie ist super toll, sie ist so heldos. Alter. Und ich dann in Estrig, in unserer Ausbeuterkammer, bei überall geschaut habe und gesehen habe, das ist ja dann eine Handbreite, ich habe fast das Gefühl weg, es ist nur ein Haus zwischen mir und dem Bären, dass der Dachstuhl weiss glühend brennt. Das heisst, da ist nichts mehr zu machen.
Ich habe gerade die Kirschmaschine ausgerungen. Und wir sind Katzen angekommen und haben gewusst, das bestimmt nicht. Und dann hat es plötzlich noch BUMM und pssst. Also ich meine, es ist 1. August. Da dachte ich, oh Gott, jetzt muss ich schauen. Und mache die Storen auf, weil ich habe, das hat wirklich, als wäre 1. August noch. Und das Lodern, und ich meine, das ist, ich bin 25, also 27. Und ich mache den Storen auf und sehe, wie alles lodert.
Das Cedric, Christoph und Carmen, die sind da im Negligé und Pyjama und allem sind die da durchs Quartier gesegelt. Und der Christoph hat nichts Besseres gewusst, als den Gartenschlauch nehmen und mal hinten da die Storen nass machen. Der hat überall angespritzt. Auch wenn das Fenster offen war, das hat ihn nicht interessiert. Und wenn das Feuer übergeschwappt wäre, dann hat das ganze Quartier brennt innerhalb der kürzesten Zeit.
Und dann sind wir wie ganz viele in der Rheingasse auf der Strasse gestanden, 2-3 Stunden. Und haben dann zugeschaut, diesen Löscharbeiten, und uns gefragt, wie wir zurückkommen. Und ich habe nicht zurück dürfen und andere Häuser auch nicht. Das Haus ist nahezu vollständig ausgebrannt. Und das ist für die Strasse eine Wunde und eine Zäsur, die ganz, ganz heikel ist. Ich habe heute noch ein bisschen Befürchtung, wir müssen aufpassen, dass es nicht wieder kippt. Bis jetzt ist die Rheingasse immer noch gesperrt durch einen grossen Bauzaun. Und das ist so ein bisschen wie Ost-Berlin, West-Berlin.
Wir schauen jetzt gerade jetzt mit dem Bärenbrand und was sich jetzt dort ergibt. Ich habe ein bisschen Angst, dass das so ein bisschen Katalysator ist, auch für, dass man das Niveau von der Rheingasse noch einmal anhebt und dann vielleicht doch nicht mehr so viel Platz hat für alle.
Oh, seit Jahren. Nicht einmal irgendwie gehört, die Leute müssen weg. Also da die Leute da in dieser Brauerzunft und dann laufen da immer die Junkies in die Gassenküche und das ist ja Katastrophe. Vergiss es, das ist etwas, wo du über die Rheingasse medial, das läuft nicht mehr. Öffentlich rum ist da zum Benutzen werden und vor allem Menschen.
Das heisst, wir haben wirklich das NÖRG, das Gesetz über die Nutzung vom öffentlichen Raum, wo im Prinzip wirklich besagt, jeder darf sich jederzeit überall im öffentlichen Raum aufhalten.
Die, die wegziehen, also die, die von der Riga aufs Bruderholz ziehen, das sind natürlich schlicht Verröter. Also das macht man nicht. Aber ich kann es natürlich auch verstehen, weil letztlich ist das eine Gentrifizierung geworden, das ist nicht beabsichtigt gewesen, das heisst, es wird auch immer teurer. Und das ist nämlich manchmal recht absurd. Es sind ja dann erste Fundamentalarschlöcher, die da anziehen und dann gegen alles sind, aber zuallererst kommen sie ja mal aus einem so einem, da ist Leben, da ist Stadt, lass sie es da anziehen, da sind Menschen. Sie halten den Menschen aber nicht aus, das müssen sie jetzt halt noch lernen.
Durch das ganze Sekuritas-Aufgebot ist es ja eigentlich schon auch ruhig. Laut ist es ja oft, wenn der Brewe zugeht oder auch nicht, und dann, wenn alle anderen zuhören, dann hat es noch irgendwelche grölenden Leute in der Straße. Das hat ja dann mit uns nichts zu tun. Das kann ja überall passieren. Das ist ja auch in der Stadt.
Nennen wir es eine Art kollektives Bewusstsein, wenn es das gibt von einer Strasse, ist in der Rigas vorbildlich gemacht worden. Die lassen sich heute die Rigas nicht mehr auf die Kappe schiessen durch behördliche Verfügungen, weil sie selbstbewusst worden sind. Und das sind sie auch geworden, weil sie Konflikte geführt haben. Und zwar harte Konflikte. Dagegen gewesen sind gegen das Boulevard, dagegen gewesen sind gegen die Adventsgasse, viel früher dagegen gewesen sind gegen das Floss. Und ich musste lernen, dass solche Konflikte nicht nur geführt werden müssen, sondern dass sie Voraussetzung sind. Weil das Mitwirkungsverfahren, das Mitberichtsverfahren für Anwohner, das kann ja leider in der Natur von der Sache, von der Verwaltung nur stattfinden, im Dagegensein. Und dann muss man miteinander reden und dann handelt man Kompromisse aus.
Also das ist ja Angst von Anwohnern und so, dass das dann, wenn das wieder zu viel wird, dass dann das plötzlich so zur super Ausgangsmeile wird, dass man so dann eben halt da am Stein vorsteht. Eine ganz andere Szene dort angekommen, also dort hat. Aber das, glaube ich, wird eben nicht passieren, wenn man das einfach, das kann man ja mit den Lokalen ein bisschen steuern. Oder was man anbietet. Klar, man kann es jetzt niemandem verbieten, weil jetzt irgendetwas frei wird. Dort etwas hinzumachen, wo dann halt andere Leute anzieht. Also kann ich nicht als Schluss sagen, nein, du bist nicht, du fährst mal nicht, du bist zu kommerziell.
Und es ist wichtig, dass das Haus wieder mit Leben gefüllt wird. Also ein Leiteraufbau ist etwas Positives, dann findet wieder etwas statt. Im Moment ist es unerträglich. Es schmeckt, das finde ich nicht so schlimm, aber es ist tot. Es ist mehr wie tot, es ist eine Leiche, ein Bauleichen. Und wer will das schon anschauen? Und wer will schon in eine Strasse gehen, wo so ein riesengroßes Haus mit schwarzen Augen auf einem Abend schaut? Das ist gespenstig.
Es kommt ja der Weihnachtsmarkt, Gott sei Dank. Kommt in die Rigas der Markt. Das tut vielleicht das ganze Bild wieder ein bisschen auffrischen. Weil ich glaube, jetzt hat sie genug gelitten. Dass es wieder schön wird und eben fremde Leute kommen und sagen, ja, was ist da passiert, oder? Und nicht nur blöd gehen reden und sich doch Gedanken machen. Und ich glaube, es kommt wieder. Aber was natürlich aus dem Haus, wie? Das, also, die Stiftung hat es gekauft und es gibt Jugendherbergen. Wir dürfen eh nicht rein. Also, die wollen keine es ist keine Sozialwohnung mehr. Aber es war ja kein Zustand mehr gewesen.
Man kann nur hoffen, dass aus dem Schrecklichen wieder etwas sich entwickelt, was am Schluss vielleicht besser ist, als das, was vorher da gestanden ist. Es kann nur besser sein, weil das war Elend gewesen.
Also, ich bin einmal da bei der Edelbahn-Stiftung und habe das einfach mal deponiert, dass wir auch interessiert sind an der Entwicklung von dem ganzen Gebäude, ja, auch mit einbezogen zu werden. Plus natürlich unten wieder Mieter sind.
Ich fände es gut, und das hat man auch gehört von den Interessenten von Bären, dass man vielleicht tatsächlich wieder eine Herberge macht, aber auf einem ganz anderen Niveau.
Das, was wir alle gelesen haben, und die Übernahme vom Haus durch die Edith Marian Stiftung und dann so irgendwelche Fantasien, was man dann später mal wieder aus dem Haus macht, wo mich dann schon ein bisschen bedenklich gestimmt haben, macht man etwas Cooles für die Leute aus dem Jazz-Campus. Und das ist dann eben so, wo ich denke, wo ist man denn da unterwegs? Wird sich denn das Kraft jetzt wirklich bessere Konsummeilen aufbauen? Oder was ist da los? Wobei, mittlerweile weiss ich, dass das, was man so an den Medien können lesen von Plänen, das ist noch überhaupt nie. Du hast noch gar nicht den Stein gemeißelt.
Wenn Stiftungen mit sehr, sehr viel Geld dann solche Liegenschaften kaufen, dann hat das eine Qualität, weil die können sich leisten, als einzige leisten, nicht absolut gewinnorientiert müssen zu verfahren.
Ja, ich hoffe einfach, dass man trotzdem, man muss ja nicht ein so ein Siffhaus haben, wie es gewesen ist. Das ist eine ganz schwierige Sache gewesen, aber ich hoffe schon sehr, und da werden wir uns auch weiterhin dafür einsetzen, dass Leute Platz haben, die jetzt auch früher in dieser Rigas Platz gehabt haben, und dass wir das dann vielleicht verknüpft mit einem bisschen besser, mit einem Konzept, das dann halt auch verhebt, also dass dann die Stadt oder jemand, wo sonst wo draus kommt, das betreibt und vielleicht die Leute ein bisschen betreut, begleitet, wo sie es wollen, und nicht, wie man es halt auch gemacht hat, jahrzehntelang. Also ich fände es toll, wenn gerade irgendwie Kraft und die Stiftung und mir und vielleicht auch Leute von der Sozialhilfe, wenn wir da mal zusammensitzen und schauen, wie kann man auch für unsere Leute etwas Cooles machen, weil auch die verdienen eigentlich etwas Cooles. Oh,